Affiliate Talks, dein Podcast zum Thema Affiliate Marketing. Dich erwarten spannende Insights, Interviews, Trends und News. Alles nach dem Motto Affiliates for Future. Viel Spaß!
Hallo und herzlich willkommen zur 22. Folge von Affiliate Talks. Wir haben wieder eine Schnapszahl erreicht. Es ist jedes Mal, ich denke mir, ich muss jedes Mal vorher mal nachgucken, welche Folge das überhaupt ist, weil ich langsam den Überblick auch verloren habe. Es ist schon echt unglaublich, wie viele Folgen wir da jetzt auf die Beine gestellt haben. Und vor allem auch, wie sehr Tom und ich auch mit den Gästen und mit allem anderen eigentlich wachsen. Deswegen, ich will da nicht lang schnacken. Ich bin Tobi, ihr kennt's mich. Ich weise gleich weiter auf meinen bezaubernden Mitmoderator weiter, der auch unseren heutigen Gast vorstellt. Ich bin froh, dass er da ist und ich freue mich mega auf das Gespräch. Tom.
Yep, ich freue mich auch. Hallo und Servus auch von mir. Und bei uns ist heute der Philipp. Und ja, ich gebe direkt weiter. Philipp, erzähl, wer du bist und erzähl selber, warum wir dich eingeladen haben. Also sehr gerne. Was du machst.
Ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung und dass ich heute hier sein darf. Ja, ich bin Philipp, ich bin 29 Jahre alt und ich habe E-Commerce studiert in Würzburg, also so ein bisschen zu meinem Ausbildungs-Background. Und ich habe schon vor einigen Jahren mit meinem Kumpel Simon am Anfang unseres Studiums ein paar Affiliate-Seiten gestartet, also Content-Affiliate-Seiten, wo wir Produkttests machen vor allem. Und daraus hat sich jetzt unsere eigene Marke entwickelt, die Stur heißt. Und mit der haben wir letztes Jahr eine ziemlich erfolgreiche Crowdfunding-Kampagne durchgezogen. Eine der erfolgreichsten in Deutschland.
Ja, wir haben da tatsächlich, also ich muss jetzt auch ehrlich sein, ich habe es ja im Vorgespräch auch schon gesagt, dass es so ein bisschen an mir vorbeigegangen ist und ich habe dann tatsächlich auch mit meinem Bruder geredet, der das auch mitbekommen hat und wir haben dann auch ein bisschen uns über dich unterhalten und wir, also erstmal Glückwunsch dafür, also Hut ab dafür, was ihr da jetzt erreicht habt auch.
Danke.
Ich würde dann auch gleich mal weitergehen und zwar, also du hast es jetzt gerade schon erwähnt, du hast praktisch mit Affiliate-Seiten gestartet. Also für alle da draußen, es gibt auch einen OMR-Artikel, wo man sich auch nochmal alles durchlesen kann, wie Philipp dazu gekommen ist zu dem Ganzen. Aber du hast Affiliate-Seiten gestartet. Zuallererst, vielleicht kannst du den User mal so ein bisschen sagen, den Usern, den Zuhörern, ich bin noch voll in der Arbeit drin, wie du dazu gekommen bist. Also wer hat dich überhaupt auf das Affiliate aufmerksam gemacht? Weil ich meine, es ist im Endeffekt so, ich meine, jeder, der es kennt, auch ich, wo ich ins Affiliate-Marketing gekommen bin, hatte ich vorher kaum Berührungspunkte. Klar, du vielleicht übers Studium. Aber wie bist du auf die Idee gekommen, dass es doch was Lukratives sein könnte? Und magst du das so mal ein bisschen den Werdegang von den Seiten aufzeigen und wie du drauf gekommen bist?
Ja, gerne. Also das Ganze hat tatsächlich schon vor meinem Studium begonnen. Also ich habe das Studium eigentlich eher als Konsequenz aus meinem Interesse an diesem ganzen Thema gestartet, also eher so rum. Und zwar habe ich eigentlich schon in jungen Jahren mit 10, 12, 13, 14 angefangen zu programmieren mit einem Schulfreund damals noch und habe mich super für das Thema begeistert. Also alles, was mit Computern und Programmieren und Internet zu tun hatte, war mein Ding. Und dann bin ich irgendwann auf das Thema SEO gekommen, also Suchmaschinenoptimierung und wie man es schafft, Webseiten bei Google höher zu ranken, also dass sie ziemlich weit oben auftauchen in den Suchergebnissen. Und das hat mich einfach fasziniert, weil ich schon immer Lust hatte auf also früher, davor habe ich mich auch viel mit Hacking beschäftigt. Ich würde sagen, eher auf einem ziemlich niedrigen Level. Aber es fand ich einfach super spannend, was man da machen kann. Also habe nichts Böses verbrochen, aber ja, habe mich für das Thema begeistert und SEO war so ein bisschen die legale Ausführung davon für mich, weil damals, also wir sprechen hier von 2008 oder sowas, also schon wirklich verdammt lang her, konnte man da noch ganz andere Sachen machen als jetzt. Und über dieses Thema SEO, also Suchmaschinenoptimierung, kam ich dann auch irgendwann auf Geld verdienen im Internet, sage ich jetzt mal, also so ganz allgemein. Und damals war die Blogkultur in Deutschland auch recht groß und es gab Blogs wie Selbstständig im Netz oder, ich weiß nicht, ob den Blog noch jemand kennt, Smart Passive Income aus den USA. Also so Blogger, die sich damit beschäftigt haben, eben wie man kleine Webseiten aufbaut und die vermarktet. Und letztendlich war das so ein bisschen mein Werdegang. Also über SEO bin ich dann an das Thema Affiliate Marketing gekommen, weil das eben einer der Einkommensströme war, die ganz gut funktioniert haben damals. Also neben Google AdSense, was heute, glaube ich, jetzt nicht mehr so ein riesiges Thema ist für Content Publisher. Oder also vielleicht noch ein relevanter Kanal, aber nicht der, der es damals war. Und ja, Affiliate Marketing hat mich einfach gereizt, weil es so eine Win-Win-Win-Situation entsteht. Also der Advertiser, also der Shop, mit dem man zusammenarbeitet, profitiert, weil er mehr Kunden bekommt. Ich als Affiliate profitiere, weil ich meine Provision verdienen kann, und im Idealfall profitiert der Kunde, weil er eine gute Empfehlung bekommt. Und ja, das finde ich ein ziemlich cooles Setup.
Das ist ein sehr guter Ansatz, auf jeden Fall den Kunden damit mit reinzubringen. Wir können tatsächlich eben nochmal auch das Netzwerk noch mit einbringen, also eben den Anbieter, die Schnittstelle, der letztendlich auch davon profitiert, von gut laufenden Affiliate-Programmen. Und klar, das gehört da dazu. Auch nochmal am Start ist. Jetzt hast du vor, ich habe bewusst noch gar nicht weiter nachgefragt. Ganz bei der ersten Frage von Anfang Ende hast du gesagt, jetzt habt ihr euren eigenen Brand mit dem Namen Stur. Wir haben eigentlich den Hörern jetzt noch gar nicht verraten, was Stur ist, was Stur macht. Und letztendlich hat bestimmt ja vielleicht auch mit eurem aktuellen Hauptprojekt und Seite zu tun. Erzähl doch, was das ist.
Genau, gerne. Also die Geschichte ging eigentlich dann so weiter. Ich habe dann so ein bisschen vor mich hingedümpelt und so ein paar kleine Seiten gebaut mit WordPress. Und hier mal ein paar Euros verdient und da ein paar Euros, aber da kam jetzt nicht sonderlich viel bei rum. Also ich wusste nicht so recht, was ich mache. Ich habe viel versucht, aber nicht viel geschafft. Und dann habe ich 2012 angefangen zu studieren und meinen Kumpel und guten Freund inzwischen und Mitgründer Simon kennengelernt. Und der hat zuvor in einer Agentur gearbeitet in München, hat dort ein Praktikum gemacht. Die haben eben auch solche Webseiten gebaut und Produkttests gemacht. Und wir hatten zu dem Zeitpunkt dann eben einen ähnlichen Wissensstand und dachten uns, hey, lass uns doch mal zusammen so ein paar Webseiten bauen. Und genau das haben wir gemacht. Und eine von diesen Seiten, worauf ihr jetzt gerade angespielt habt, war dann pfannenhelden.de. Also wir kamen auf das Thema Bratpfannen, weil wir beide gerne gekocht haben. Und Simon hat damals in seiner WG in Würzburg nur abgenutzte Pfannen gehabt und hat sich so ein bisschen in das Thema eingelesen. Wir fanden das irgendwie super spannend. Und ja, wir wussten damals noch nicht, dass es bei dem Thema bleiben wird. Also wir hatten auch andere Webseiten zum Thema Garten und irgendwelche Technikgeräte. Also damals haben wir eher so ein bisschen auf die Zahlen geguckt und gar nicht wirklich auf die Themen. Und dann haben wir über die Jahre festgestellt, die Themen, für die wir uns wirklich interessieren, und das war eben in dem Fall Kochen, die funktionieren für uns am besten. Und aus Pfannenhelden ist dann wiederum unsere Eigenmarke Stur entstanden.
Und das Kochen, jetzt schweife mal kurz ab, aber das finde ich tatsächlich spannend. Es war tatsächlich aber rein, reines Hobbykochen, oder hatte da auch irgendwie einen Background, vielleicht mit einer Ausbildung oder Kontakte zu Gastro, oder war es tatsächlich hier Jamie Oliver gucken, nachkochen, etc. oder ein bisschen, ist ja trotzdem abgefahren, so ihr wusstet noch gar nicht, dass es dabei bleibt. Ich hatte abgenutzte Bratpfannen, gut, da kann man schnell auch mal die Fischstäbchen machen, oder waren es dann auch komplexere, immer komplexere Rezepte, sage ich mal, oder ist es auch ein bisschen weit entwickelt, eure Kochleidenschaft? Also kurz mal ein bisschen outside.
Ja, gute Frage. Also tatsächlich ist es so, dass wir beide als Hobbyköche angefangen haben, aber sich schnell rauskristallisiert hat, dass Simon sich da stärker dafür interessiert. Also ich koche immer noch sehr gerne hobbymäßig, aber Simon wollte mehr und hat dann angefangen, Bücher zu lesen, hat Kurse geguckt und so weiter. Und er hat sich dann tatsächlich erst vor 2 Jahren, als ich dann angefangen habe, an Stur zu arbeiten, hat er sich entschieden, eine Kochausbildung in Paris zu machen, an einer super renommierten Kochschule. Ja. Und ist jetzt ausgebildeter Koch.
Wahnsinn.
Also, ja.
Oh ja. Das, ja, nicht schlecht. Also, wie ich das dann so irgendwie wie entwickelt, da von E-Commerce dann doch wieder zum Koch. Und ich stelle mir das gerade irgendwie total cool vor, wenn man irgendwie ein Date hat oder so und dann gefragt, was du machst. Ja, ich mache Produktvergleiche für Pfannen. Aber Philipp, das wollte ich auch noch sagen, das ist nämlich genau das Coole irgendwie auch am Affiliate-Marketing. Ich meine, klar, es gibt viele Leute, die jetzt sagen, hey, ich will eine Affiliate-Seite machen. Also, wenn jetzt zum Beispiel Tom und ich sagen, wir würden eine Affiliate-Seite machen, dann würden Tom und ich, glaube ich, eher darauf gucken, wo man am meisten Provisionen verdient, was ist die beste Nische dafür, das Ganze. Aber da ist das Coole an der Sache, dass dass ihr irgendwie eure Leidenschaft genommen habt und das dann aufgezogen habt. Und ich meine, ich denke mal, dass ihr auch in dem Bereich jetzt rein auf Pfannen im Content-Bereich so euch den Namen machen konnten, weil viele das gar nicht irgendwie so richtig auf dem Schirm hatten. Kann ich mir jetzt einfach auch gut vorstellen bei dem Ganzen.
Genau, also cool. Es ist absolut die Nische. Ich meine, wir haben jetzt nicht nur noch, wir sind nicht nur auf Pfannen beschränkt, also wir gucken uns auch anderes Kochgeschirr an, aber es ist natürlich, es funktioniert nur, weil wir so tief drin in diesem Thema sind. Und anfangs sind wir tatsächlich auch, wie du es beschreibst, vorgegangen. Also wir saßen da tagelang vor dem Google Keyword Planner und haben Suchvolumina ausgecheckt und haben uns angeguckt, wo ist die Konkurrenz nicht so groß. Also sind wirklich sehr datengetrieben vorgegangen, würde ich sagen. Aber letztendlich, ja, um dann für dieses Thema zu schreiben, um so einen Blog zu führen oder um so eine Website erfolgreich zu führen, musst du ja dann auch Bücher lesen und musst dann unzählige Fotos machen und so weiter. Und das hat für uns einfach nur für dieses Thema funktioniert. Bei allen anderen Sachen, da hatten wir einfach überhaupt keinen Bezug dazu.
Ja, also die Seite ist auf jeden Fall, ihr könnt es alle mal gerne gucken, funhelden.de. Die Seite ist auch super schön und super clean aufgezogen, finde ich. Also das ist nämlich, das finde ich echt schön auch, wie ihr das alles aufgebaut habt, weil viele Seiten sind sehr überladen. Man findet sich super gut zurecht. Ich finde auch eure Karikatur von euch beiden, finde ich ziemlich cool als Logo. da kriegt man irgendwie nochmal einen höheren Trust-Faktor zu dem Ganzen. Jetzt habe ich aber noch tatsächlich eine andere Frage. Und zwar ist es so, ich meine, Affiliate-Marketing geht ja einher mit den Provisionen. Jetzt ist es so, dass halt laut meiner Quelle, beziehungsweise ich habe natürlich auch vorher über dich recherchiert und mir die Seiten angeguckt, es ist so, dass mir gesagt wurde, dass du hauptsächlich über dieses Amazon-Affiliate-Programm arbeitest. Das ist natürlich für uns als Agentur eher schwierig, weil wir haben halt unsere Advertiser, wir wollen, dass die Leute über die Netzwerke reingehen. Kannst du uns da einfach mal so grob auch deine Vor- und Nachteile sagen, die du da siehst am Amazon, was für dich da die Entscheidung war und ob du vielleicht auch mal ganz normale Advertiser-Affiliate-Kooperationen ausprobiert hattest?
Mhm. Klar. Also was für uns damals, als wir angefangen haben, war das einfach die simpelste Option. Also ich glaube, das war so der Hauptgrund, wie ich vorhin schon erwähnte, auf Blogs wie Selbstständig im Netz und so weiter, so typische Seiten, die beschrieben haben, wie man so solche Nischen- und Affiliate-Seiten baut, haben meistens hauptsächlich vom Amazon-Partnerprogramm gesprochen, weil man sich da einfach direkt anmeldet, ein paar Links einbaut und schon anfangen kann, Geld zu verdienen. Aber das birgt natürlich auch Risiken. Also vielleicht nochmal kurz zu den Vorteilen. Amazon hat ein riesiges Produktportfolio. Damals wurden Cross-Sales ziemlich gut vergütet, ist inzwischen nicht mehr ganz so. Also wenn man hat Kunden einfach zu Amazon geschickt und im Prinzip, egal was sie gekauft haben, man hat eine Provision verdient, was das Ganze sehr attraktiv gemacht hat. Das ist eben nicht mehr ganz so. Wir arbeiten auch mit kleineren Shops, also gerade wenn es um speziellere Produkte geht, die findet man oft bei Amazon nicht, zumindest jetzt bei uns in diesem Kochbereich, und da haben wir dann auch Partnerschaften über Netzwerke wie Awin direkt mit kleineren Shops gemacht und die machen dann verschiedene Gutscheinaktionen zum Beispiel. Also es kommt wirklich darauf an. Mit Amazon ist natürlich noch ein großer Nachteil, wenn das der einzige Partner ist, hat man natürlich auch eine große Abhängigkeit, weil wenn da habe ich über die Jahre auch verschiedene Fälle mitbekommen, wenn Amazon irgendwie unzufrieden ist mit dem, was man da als Publisher leistet, dann kann man auch mal schnell weg vom Fenster sein und dann, ja, schaut man aus der Wäsche.
Ach krass, ist es so, weil ich dachte eigentlich immer, dass zum Beispiel wir als Affiliate-Manager, der Tom und ich, wir gucken ja auch immer nach, wie die Beiträge geschrieben wurden. Wir sind da ja auch dann immer hinterher und schauen, ob alles passt. Und wir kriegen auch immer Vorlagen von dem Ganzen. Aber ich wusste gar nicht, dass Amazon da so rigoros ist. Ich dachte, dass man da halt einfach so ein bisschen auch unterm Radar fliegt. Aber wie ist es? Hast du dann bei Amazon da einen oder Amazon einen speziellen Ansprechpartner oder so? Oder also ich muss ehrlich sagen, dass ich mich mit dem Amazon-Programm da einfach kaum auskenne, einfach weil das für mich halt natürlich irrelevant war, jetzt seitdem ich hier im Affiliate-Marketing bin.
Ja, also was ich beschrieben habe, sind natürlich dann schon eher Fälle, wo die Publisher auch was falsch gemacht haben. Also wo entweder der Content super schlecht ist oder da irgendwie Cookie-Dropping betrieben wurde. Also ich meine jetzt eher sowas. Also da gehört schon, man wird jetzt nicht einfach grundlos rausgeschmissen. Okay. Also um das vielleicht nochmal klarzustellen. Wir haben inzwischen eine Größe erreicht, dass wir tatsächlich auch von einem Account-Manager betreut werden dort und damit einen Ansprechpartner haben. Normalerweise, wenn man dort jetzt anfängt, ist man aber natürlich auch einfach nur eine Nummer. Also es ist so groß, da
das ist halt schade.
Nicht individuell betreut, ja, das ist klar.
Genau. Du hast jetzt gerade schon so einen schönen Vorteil aber genannt, vielleicht dann auch mal mit direkten Advertiser zusammenzuarbeiten. Tobi hat es ja auch schon gesagt, wir als Agentur haben natürlich Kunden, direkte Shops vom Startup über mittelständischen Online-Shop bis hin zu Konzernen. Aber wir wollen natürlich immer den User dann auch direkt beim Kunden, also direkt im Shop haben. Oder auf der Seite, hast du ja auch letztendlich gesagt, ihr habt ja oder gezeigt, ihr habt ja auch eben eine große Expertise oder Leidenschaft für eure Produkte, jetzt speziell für Pfannhelden. Und bei manchen Sachen sind die dann vielleicht bei Amazon nicht verfügbar. Was ich eben ganz spannend finde oder ein Argument für die Shops direkt ist, gerade eben in so einen spezielleren Themen, wenn da auch eben ein User tiefer geht, möchte ich. Oder ich persönlich finde es dann auch cool, in einen Shop geleitet zu werden, so ein Thema, wo ich mich interessiere, wo die Umgebung dann auch neutral oder auf das Thema ist. Das heißt jetzt vielleicht wirklich ein Fortgeschrittener als Beispiel, Mountainbiker etc., der fühlt sich dann vielleicht auch wohl in einem Shop, der dann speziell ist, wo er merkt, okay, der wird von Leuten geführt, die jetzt auch eine Leidenschaft fürs Mountainbiken haben und auch nur jetzt keine Trekkingräder oder so ein weiteres, sondern sich daher halt wohlfühlt. Oder ist es tatsächlich so, dass Amazon, ja, jeder hat halt wahrscheinlich seinen Account, dass das den Usern gleich ist?
Also ich glaube, es kommt, ja, das ist ein guter Punkt. Ich glaube, es kommt ziemlich darauf an, wie emotional das Thema ist. Also wenn ich jetzt hier nur meine Küchenrolle bestellen will oder, also, nee, blödes Beispiel, aber wenn es jetzt um irgendein kleines 20-Euro-Produkt geht, dann ist es den meisten wahrscheinlich egal, wo sie es bestellen. Und dann muss man sagen, ist Amazon schon sehr gut. Also ich meine, die haben den ganzen Kaufprozess so vereinfacht, man kann sich auf eine schnelle Lieferung verlassen und so weiter. Und bei einem neuen kleinen Shop, in dem man bestellt, mag das vielleicht auch so sein, aber man weiß es einfach nicht, weil der ist neu, da hat man noch nie bestellt. Also ich als Affiliate muss ich sagen, wenn ich jetzt mir einen Shop angucke, mit dem wir womöglich kooperieren, dann gucke ich natürlich auch, wie vertrauenswürdig erscheint der mir jetzt als Endkunde oder mit dieser Endkundenbrille aufgezogen. Also wie gut ist das Produktportfolio? Habe ich das Gefühl, ich bekomme das schnell geliefert, mein Produkt, das ich dann bestelle? Solche Faktoren spielen dann für uns natürlich auch mit rein, weil das dann beeinflusst, wie gut der Shop konvertiert und letztendlich dann, wie viel Provisionen wir verdienen. Also ich glaube, jetzt vor allem, wo ich auch so ein bisschen mit der Eigenmarke die Advertiser-Brille aufhabe, aber als Affiliate auch so ein bisschen die Publisher-Seite sehe, glaube ich, dass ein großer Erfolgsfaktor für Online-Shops ist, dass sie einfach super gut Conversion-optimiert sind. Und das wirkt sich dann natürlich auch direkt auf den Affiliate-Bereich aus.
Da gebe ich dir aber auch vollkommen recht. Also es ist, ich selber mache auch die Erfahrung, dass halt zum Beispiel dieses Kauferlebnis mittlerweile so super wichtig ist. Also ich selber bin jemand, der auch ungern dann bei Shops einkauft, wo, also ich weiß nicht, ob das Bequemlichkeit ist, aber wenn, wir hatten dieses Thema, dass es in den Niederlanden spezielles Bezahlsystem gibt. Und wenn das zum Beispiel nicht eingebunden ist, dann ist die Conversion Rate deutlich schlechter, als wenn jemand dieses Bezahlsystem drin hat. Ich meine, das kann man auch hier mit PayPal vergleichen. Und dadurch, dass halt Amazon dort das halt für die User natürlich mega vereinfacht hat, sind es klare Vorteile dafür. Was, um jetzt, dass ich meinen Senf da auch noch dazugegeben habe, um mich auf die Agenturseite zu schlagen, beziehungsweise auf die Netzwerkseite. Es ist halt schon auch so, dass man, ich finde bei Amazon, man hat ja klare Strukturen für verschiedene Bereiche, was jetzt die Provisionen angeht. Da ist es zum Beispiel so, wenn wir zum Beispiel mit Content-Blocks arbeiten, dann arbeiten wir auch natürlich gerne mit CPO-Erhöhungen, die ja, also berichtigt mich, wenn ich da jetzt falsch liege, aber die man ja bei Amazon nicht bekommt, oder?
Nee, normalerweise nicht. Okay. Nee, genau. Also die haben einfach ihre Standardkonditionen und da lässt sich nicht viel rütteln.
Aber Philipp, auch nochmal, sorry, Tobi.
Mach.
Super wichtiger Punkt und ich mache tatsächlich jetzt auch kurz Eigenwerbung für einen Artikel von mir auf der OMR, Vor- und Nachteile vom Affiliate-Marketing, wo er das genau nochmal erwähnt ist und das ist tatsächlich auch so ein bisschen nochmal die Krux an der CPO-Vergütung, dass ihr Affiliates tatsächlich ja viel unternehmerisches Risiko vom Advertiser mit aufnimmt, zu sagen, okay,
genau.
Wir stellen unsere Werbefläche, unsere Werbeleistung zur Verfügung, und aber auf Provisionsbasis Und nach der Weiterleitung habt ihr gar nicht mehr in der Hand letztendlich von der Conversion her. Und wie du schon gesagt, da muss letztendlich einfach alles passen. Und da hatte ich auch geschrieben, ihr, die Publisher prüfen genau solche Punkte. Wie einfach kommt es denn zu einer Conversion? Wo liegen da gegebenenfalls Steine im Weg? Und genau da muss man dann gegebenenfalls auch mal sprechen, wenn ihr eben jetzt eine direkte Kooperation eingibt, zum Beispiel mit einem Shop, der auch Expertise und Leidenschaft für Pfannen habt, aber wo einfach ein paar Punkte noch nicht passen und man sagt, okay, da verlieren wir aber vielleicht den User in der Conversion und bei einer CPO-Vergütung ist das dann uns zu heikel und das ist von dem her ein super Punkt, den du jetzt nochmal angesprochen hast. Ja.
Genau, vielleicht nochmal auch von meiner Anmerkung, weil ich das vorhin da auch gar nicht mehr darauf eingegangen bin. Also du hast natürlich vollkommen recht, dass das Kauferlebnis, um dein Beispiel mit dem Mountainbike, um darauf zurückzukommen, ist natürlich super, wenn man da in einem spezialisierten Mountainbike-Shop landet. Also das ist ja in der realen Welt auch so. Wenn ich meinen Wein kaufe, einen hochwertigen Wein, dann gehe ich natürlich lieber in die Weinhandlung, wo ich toll beraten werde, ein tolles Einkaufserlebnis habe und nicht einfach nur zu Edeka ans Regal. Also ich glaube, wenn das, solange der Shop gut gemacht ist, ja, dann profitieren alle Seiten davon.
Aber das ist echt, also das ist bei mir zum Beispiel auch wirklich krass. Ich meine, ich komme zum Beispiel aus dem Grafikdesign und bei mir ist es echt so, ich kaufe teilweise auch nicht mehr in Shops ein, wo ich, also wenn das jetzt ein neues Produkt ist, was ich suche, kaufe ich nicht in Shops ein, wo die Website einfach auch schlecht aufgezogen ist, beziehungsweise vielleicht auch das Logo einfach, ich weiß nicht, ich bin da so gestrickt, dass wenn mir auch optisch die Seite nicht passt, dann denke ich mir auch gleich so, wie gut kann die Qualität dann von den Produkten sein, wenn man sich nicht mal für den Online-Shop Mühe gibt, was ja eigentlich dann auch das Hauptvertriebsgeschäft ist. Aber jetzt wollte ich mal noch, jetzt dachte ich vorhin schon, jetzt muss ich eigentlich echt schauen, Shoutout an OMR, ich will auch einen Artikel bei euch, weil jetzt bin ich mit zwei von euch hier im Podcast drin. Also falls einer von der OMR zuhört, t.kostnet.x360.de, ihr könnt euch gerne bei mir melden. Ich bin offen für alle Themen. Ich habe zwar nicht so viel Ahnung wie Tom und Philipp, aber irgendwas Witziges kommen wir bestimmt raus. Tom, wir können uns ja bewerben für die neuen, wie bei der 1. April-Folge, wo wir da diese Witze aufgezählt haben mit den witzigsten Sachen, die passiert sind. Also da bin ich auf jeden Fall am Start. Aber jetzt kommen wir wieder zurück zu dir, Philipp. Bei uns ist es ja so, in der Agentur, für dich auch, ich denke mal, du hast das auch schon mit Julian schon ein bisschen besprochen oder weißt auch, wie das bei uns abläuft. Es ist ja so, dass wir mit unseren Advertisern klassisch über diese Verticals, Gutschein, Cashback, Retargeting, Loyalty, wie auch immer zusammenarbeiten, die ja dann auch den meisten Umsatz bringen. Es ist natürlich in jedem Ermessen von jedem Advertiser so, dass man über Content-Partner arbeitet, die natürlich auch meiner Meinung nach auch den höchsten Trust-Faktor in dem Sinne haben und halt natürlich auch den qualitativsten Traffic in dem Sinne bringen, weil sie ja meistens der First-Touchpoint sind. Jetzt ist es aber so, dass halt natürlich der Bereich Content schwierig ist, in dem Sinne, wenn man richtig Performance erzielen will und aber, also wir wurden auch schon des Besseren belehrt, aber dass Content leider halt nicht die Menge an Sales bringt, die wir halt natürlich brauchen und die natürlich auch von uns erwartet wird. Jetzt ist es bei euch natürlich so, ich meine, wenn eine Seite erfolgreich ist, heißt es ja auch, dass ihr auch den Advertisern viel Umsatz macht, beziehungsweise auch das ganz gut funktioniert. Wie habt ihr es denn mit der Seite, ich nehme jetzt mal speziell pfannenhelden.de, wie habt ihr es da geschafft, mit dem Vertical Content so einen phänomenalen Traffic und auch so einen hohen Trust-Faktor zu den Usern aufzubauen?
Ja, ich glaube, das Ganze kommt eben aus der Richtung, die wir vorhin schon angeschnitten haben, mit dem persönlichen Interesse. Also wir sind natürlich nicht an das Thema rangegangen und haben gesagt, lass uns eine Gutscheinseite und eine Cashback-Seite bauen, sondern für uns war durch diesen Content-Bezug und das Interesse fürs Thema klar, dass wir einfach da eine Content-Seite aufbauen wollen. Mhm. Und ich glaube, einfach durch die Art, wie wir Artikel schreiben, also die Seite ist eben minimalistisch, die ist gar nicht so ultra hochglanz und professionell, aber genau das funktioniert auch super gut, weil die Leute, die auf die Seite kommen, das Gefühl haben, ach, das sind einfach zwei Jungs, die sich irgendwie viel zu sehr für Pfannen begeistern. Also wir versuchen da auch gar nicht irgendwie Stiftung Warentest zu sein, sondern ja, es ist einfach so unsere subjektive Einschätzung und wir werden da als Experten wahrgenommen und ja, da vertrauen die Leute einfach drauf. Was jetzt dieses Thema Wachstum und Sales angeht, klar, da ist man natürlich deutlich beschränkter als jetzt in diesen anderen Verticals. Was für uns aber in Ordnung ist, weil das ist jetzt eigentlich die perfekte Überleitung zu unserer eigenen Marke. Das ist jetzt zumindest für uns aus Publisher-Sicht einfach ja eine Möglichkeit, wie es weitergehen kann. Wir haben diese Lücke gesehen oder diese Möglichkeit, einfach unsere eigene Marke zu starten, haben das mit unserer Community gecheckt, ob die da Lust drauf hätten, und haben da super Unterstützung erhalten und genau sind so aus diesem Thema Content rausgewachsen. Klar, das ist jetzt für euch natürlich eine andere Geschichte. Also ihr sitzt da ja am anderen Ende vom Tisch. Aber für uns aus Publisher-Sicht ist das eine Möglichkeit, wie es da weitergehen kann.
Mhm. Wie siehst du denn auch dann in dem Bezug so ein bisschen Cashback, Gutschein, Partner jetzt im Gegensatz zu euch im Affiliate-Marketing das aktuell noch sehr stark vorherrschende oder einfach, sag ich mal, Standardvergütungsprinzip Last Cookie Wins?
Ja, ist natürlich problematisch. Also natürlich für uns als Content Publisher fühlt sich das alles andere irgendwie so ein bisschen nach Betrug an. Nee, Betrug ist ein bisschen zu starkes Wort, aber ihr wisst ja sicher, was ich meine. Also wir haben natürlich das Gefühl, wir haben den User wirklich informiert und ihm eine gute Empfehlung gegeben und so weiter und müssen dann halt die Provision abgeben oder uns teilen mit Gutscheinen, Cashback, Affiliates, was dann natürlich nicht so schön ist.
Ist das also vielleicht auch ein Argument wieder fürs Amazon-Programm? Weil es googelt ja keiner nach einem Amazon-Gutschein.
Genau, auf jeden Fall, ja.
Okay, also das finde ich jetzt an der Stelle auch nochmal wirklich wichtig, dass wirklich ein Content-Partner, der nicht schnell irgendwie ein Projekt hochzieht, sondern weil gerade irgendwie ein Trendthema ist, sondern wirklich da mit Leidenschaft das aufbaut. Hast du auch wirklich gesagt, es fühlt sich dann sehr unfair an und du kannst auch gerne das so drastisch sagen, fast wie Betrug, dass man vielleicht auch mal wirklich nachvollziehen kann, wie fühlt man sich. Ne? Ich denke, da muss man auch unterscheiden. Es gibt ja auch viele SEO, die sagen, hier Trendthema, ich versuche da schnell irgendwie was aufzubauen, Ranking aufzubauen. Bei euch finde ich es tatsächlich nochmal viel härter, sage ich mal, vom Treffen her, weil ihr halt, wie schon gesagt, halt das Thema komplett selbst aufgebaut habt und dann hinten raus dann einfach nochmal die Provision verliert. Das ist vielleicht aber auch ganz cool, jetzt an der Stelle, jetzt haben wir viel über Affiliate gesprochen. Wann kam denn dann der Augenblick zu sagen, wir machen Stur? Und jetzt darfst du natürlich auch groß Werbung machen. wie seid ihr auf Stur gekommen? Was ist Stur und warum jetzt sollen die Leute Stur kaufen?
Ja, also wir haben so ein bisschen den Trend erkannt in den USA. Da sind Gusseisenpfannen generell ein großes Thema. Und wir müssen dazu sagen, also Pfannenhelden ist auch daraus entstanden, dass wir selber diese Eisenpfannen generell, also das sind unbeschichtete Pfannen, mit denen haben unsere Omas alle früher gekocht und die sind also ein bisschen in Vergessenheit geraten, sind aber eigentlich ziemlich cool. Und wie gesagt, in den USA ist das ein großes Thema und wir dachten uns dann irgendwann, hey, warum machen wir nicht eigentlich unsere eigene Eisenpfanne? Hier in Deutschland ein super hochwertiges Produkt und haben dann einfach mal ausprobiert und eine kleine Landingpage auf unserer Website, also auf pfannenhelden.de gebaut und einfach mal ein Newsletter-Sign-up eingebaut und die Leute gefragt, so hey, hättet ihr Lust, würdet ihr die Pfanne kaufen, wenn wir uns entscheiden, jetzt hier eine Pfanne zu produzieren? Und das Feedback war enorm. Und dann wussten wir, okay, wir sind da irgendwie auf der richtigen Spur. Und das war genau der Zeitpunkt, wo Simon dann auf die Kochschule gegangen ist, einfach weil er sich so fürs Kochen begeistert hat. Und ich war an dem Punkt, wo ich mir dachte, was mache ich denn jetzt? Ja, ich kann ja einfach das mal ausprobieren mit der eigenen Pfanne und habe dann mich auf die Suche nach Gießereien gemacht und habe eine Förderung beantragt, weil ich natürlich nicht so super viel Kapital hatte, um jetzt so ein Riesenprojekt anzugehen und habe dann Industriedesigner gesucht und ja, so hat sich das alles entwickelt und wir haben dann Ende letzten Jahres eine Crowdfunding-Kampagne auf Kickstarter.com, also der größten Crowdfunding-Website der Welt, gestartet und dann nach einem Monat mit 7.777 Unterstützern beendet und durften 1,25 Millionen Euro an Vorbestellungen einnehmen. Also echt ein Wahnsinnserfolg, den wir da erzielen konnten. Und damit sind wir die drittgrößte Kickstarter-Kampagne Deutschlands geworden tatsächlich.
Ja, ich jetzt auch wieder mega finde, dass du jetzt nicht gesagt hast, nach und Affiliate und weiterverleiten und Marge und wir wollen jetzt ein eigenes Produkt, sondern sondern dass wirklich hier die Beweggründe wieder einfach die Leidenschaft und der Bock auf das Thema war. Ja. Von dem her da auch nochmal echt Respekt. Und ich glaube, das ist dann auf jeden Fall auch ein riesen Erfolgsfaktor, dass ihr das wirklich rein macht, weil ihr einfach so Bock drauf habt. Also wirklich, bin begeistert, sehr cool.
Total.
Vielen Dank.
Total. Also eure Story ist echt mega. Ich habe jetzt tatsächlich noch ein paar Fragen an dich. Und zwar Punkt 1 ist, ihr habt Jumbo Schreiner kennenlernen dürfen. Also es wurde ein Galileo-Beitrag über euch gemacht. Ich muss jetzt einfach mal fragen, wie ist der so? Wie ist der so drauf? Also wie lief das ab? Wie sind die da auf euch gekommen?
Ja, es ist ganz witzig. Also die Redakteurin hat einfach gegoogelt und weil wir eben gute SEO-Rankings hatten, kam sie auf unsere Seite und dachte, glaube ich, ach ja, es sind irgendwie zwei junge Typen, die könnten ganz gut sein für den Beitrag. Und leider war das Ganze ein bisschen kurzfristig geplant. Ich bin dann, also sie hat uns irgendwie eine Woche vor dem Dreh erst kontaktiert und wir mussten es super spontan planen, weil ich dann in Urlaub geflogen bin für einen Monat. Und es war alles so ein bisschen gehetzt und dann waren wir in so einer Werkstatt, wo das gedreht wurde, weil die Idee war, dass wir irgendwie möglichst visuelle Inhalte produzieren, also die Pfannen irgendwie zerschneiden oder drauf schießen oder wie auch immer. Und wir haben ihr dann klar gemacht, dass das jetzt nicht unbedingt der beste Pfannentest ist, dass man Pfannen eigentlich eher auf dem Herd testen würde. Und deshalb war das so ein bisschen, ist das Ganze so ein bisschen, ja, also es war ein bisschen anstrengend für uns, aber insgesamt natürlich eine super spannende Erfahrung. Es war unser erster TV-Auftritt und wir haben viel dazugelernt.
Es ist ein bisschen so ein Mythbusters-Charakter dann, wenn man auf Pfannen schießt oder so.
Genau, so haben die sich das gedacht, aber wir wollten eigentlich eher so einen vernünftigen Test, sage ich mal, machen. In der Küche, wo dann auch verwertbare Ergebnisse rauskommen und das hat dann nicht so ganz zusammengepasst.
Gut, es ist halt leider immer so ein bisschen, dass man hat da halt nicht so diese Freiheit drüber, auch ein bisschen mitzureden, ne, bei dem Ganzen. Also ich kenne das von meinen etwaigen TV-Auftritten. Nee, Spaß, ich hatte es noch nie. Aber genau. Du, dann habe ich tatsächlich, also Tom, sag.
Ich habe tatsächlich noch eine Affiliate-Frage, die mir jetzt zu dem Thema Last Cookie nochmal gekommen ist. Die hätte vorher nochmal besser platziert gehört. Und zwar, was wünschst du dir denn als Content-Partner, in dem Bezug, wo du sagst, Last Cookie ist für uns als Content problematisch, was würdest du dir denn da an Entwicklung von dem Netzwerken oder Prinzip Affiliate wünschen?
Also du spielst jetzt auf die Attribution an oder,
richtig,
oder so generell.
Richtig.
Also gut, dass du eigentlich gut, dass du die Frage ansprichst, weil ich hatte vorhin auch noch was ich dazu sagen wollte. Also eine Möglichkeit, die ich sehe, ist über Gutscheine zu arbeiten. Also wenn wir unseren Usern einen Gutschein zur Verfügung stellen können und es kann kein anderer Gutschein im Shop eingelöst werden, dann kann man recht zuverlässig über diesen Gutschein die Sales tracken, die wir vermittelt haben. Also das ist eine Möglichkeit, die ganze Cookie-Problematik vielleicht so ein bisschen zu gehen. Ansonsten, was mir jetzt so spontan einfällt, also ein besseres Modell auf jeden Fall als das Last Cookie Wins Modell ist sowas, was Otto fährt, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob das noch so aktuell ist, aber dass sie zumindest auf die verschiedenen Touchpoints die Provisionen ein bisschen verteilen, fände ich jetzt auf jeden Fall schon mal ein bisschen fairer, als einfach nur dem letzten Cookie die gesamte Provision zu geben. Ja, das sind so die Sachen, die mir
jetzt. Ich könnte jetzt da ewig mit dir abschweifen, das mit den Gutscheinattributionen finde ich auch eben super spannend. Würdest du auch sagen, es ist kein Problem, euren Usern nehmen, die diesen, macht natürlich auch Sinn, wenn der Gutschein dann gebrandet ist. Das heißt, hast du da nicht das Gefühl, jetzt sehen die Usern, jetzt fangen sie an mit irgendwelchen Gutscheinkooperationen und sind wahrscheinlich doch irgendwo hinten raus bezahlt. Würdest du sagen, dass ihr so einen Trust habt, dass ihr den Usern wirklich vermitteln kann, hey, das ist ein echter Vorteil jetzt für euch und oder wie vermittelt ihr den Usern oder wie siehst du da die Problematik, dass die ja vielleicht irgendwann sehen, okay, jetzt wissen die, wir leiten hier weiter, wo verdienen wir Geld, die User, der ein oder andere kennt auch schon vielleicht das Thema Affiliate oder Provisionen bei Weiterleitungen etc. Wie siehst du das? Hättest du da gar kein Problem zu sagen, hier da ein Gutschein und ein Gutschein von dem Shop und von dem Shop?
Also ja, es ist natürlich, da muss man natürlich eine gute Mitte finden. Also wir gehen mit dem Thema ziemlich offen um, also versuchen sehr transparent zu kommunizieren und dadurch mehr Vertrauen zu schaffen, dass wir eben Provisionen verdienen und trotzdem ehrliche Empfehlungen geben. wenn wir jetzt natürlich unsere gesamte Website nur mit Gutscheinen vollkleistern würden, jetzt mal so übertrieben gesagt, würde es wahrscheinlich nochmal anders aussehen. Also ich hatte jetzt ein anderes Beispiel, also ein Einzelbeispiel im Kopf. Da haben wir zum Beispiel einen Artikel über Profipfannen geschrieben und haben nur für diesen Artikel mit einem spezialisierten Shop zusammengearbeitet und die haben dann einen Gutschein für uns erstellt, der auf bestimmte Produkte eben angewendet werden kann. Und in diesem Kontext kann ich mir das ganz gut vorstellen. Also ja, da hat das einfach natürlich reingepasst, weil die Empfehlung einfach gut war zu diesem Shop und einfach absolut für diesen Artikel Sinn gemacht hat. Und da freut sich der User dann natürlich über den Gutschein, weil er liest einen Artikel über Profipfannen, bekommt die perfekte Empfehlung, bekommt den Shop an die Hand gelegt, wo man das kaufen kann und noch einen Gutschein obendrauf. Passt. Aber wenn wir jetzt natürlich angenommen alle unsere Amazon-Links auf der gesamten Website durch andere Empfehlungen, also durch einen anderen Shop ersetzen würden und dann mit einem Gutschein arbeiten, das könnte ich mir jetzt nicht vorstellen. Also das würde so natürlich nicht funktionieren.
Aber ich glaube, das Coole bei euch ist ja auch zum Beispiel, dass ihr ja auch wirklich Artikel schreibt und jetzt nicht einfach nur, ich sage jetzt mal, einen Reiter habt mit die besten Pfannen und dann einfach nur die aufzählt, sondern halt auch wirklich Content dazu liefert bei dem Ganzen. Das heißt, glaube ich, dass bei euch, also ich meine, der Trust-Faktor muss bei euch ja eh da sein, nachdem ihr ja dieses Crowdfunding-Ziel erreicht habt, auch rein über eure Community. Deswegen muss er da sein. Tom, wolltest du gerade noch was sagen? Wenn nicht,
dann würde ich. Nee, ich bin fast durch mit den Fragen oder ich bin durch mit den Fragen. Also, Philipp, also vielen Dank, echt, das sind super, super spannende Insights in ein Leben von einem SEO-Content-Publisher.
Mega. Ja, vielen, vielen Dank.
Ich habe tatsächlich jetzt zum Schluss noch eine Frage und zwar, ich meine, ihr habt das Crowdfunding-Ziel erreicht. Ich denke mal, die Freude sitzt euch immer noch in den Knochen. Das ist auf jeden Fall sehr bemerkenswert, sowas zu schaffen. Magst du nur einfach mal noch kurz erklären oder erzählen den Zuhörern da draußen, was denn so euer Plan für die Zukunft ist? Habt ihr überhaupt einen Plan? Und wie geht's mit der Affiliate-Seite weiter?
Mhm. Ja, also momentan sind wir ziemlich stark eingespannt in die Produktion. Also alles, was wir jetzt beim Crowdfunding versprochen haben, müssen wir natürlich auch einhalten. Jetzt im Mai ist es geplant, dass wir die ersten Pfannen ausliefern. Also das wird auch nochmal spannend. Wir waren jetzt eben die letzten Wochen und Monate ziemlich mit der Produktion beschäftigt und allem außenrum, also auch Verpackungsdesign. Wir haben unseren Shop gestartet. Also da fällt ziemlich viel an. Mhm. Wir haben den Red Dot Design Award gewonnen, was eine ziemlich coole Errungenschaft war.
Cool.
Ja, der Plan für die Zukunft, also wir werden schon ständig nach anderen Produkten gefragt. Also das ist auf jeden Fall der Plan, weitere Produkte rauszubringen. Momentan ist eben der Fokus noch sehr stark auf der Qualität und eben der pünktlichen Auslieferung der Pfannen. Also das steht für uns an erster Stelle. Aber genau, danach wollen wir uns eigentlich in die Entwicklung weiterer Produkte stürzen. Und was die Affiliate-Seite angeht, stehen wir tatsächlich auch gerade so ein bisschen vor einem Relaunch. Also wir wollen die vor allem technisch und optisch ein bisschen aufpolieren, pfannenhelden.de, mhm, und auch den Content ein bisschen aufbereiten, weil durch den Fokus auf Stur, also unsere Eigenmarke, ist die Affiliate-Seite jetzt so ein bisschen liegen geblieben, was neuen Content angeht. Und das ist unser Plan, dass wir das so parallel dieses Jahr noch ein bisschen aufgreifen und da noch mehr draus machen. Also um es zusammenzufassen, wir wollen die Affiliate-Seite auf jeden Fall behalten und ja, sehen die als guten Baustein für unser Unternehmen.
Ist ja auch absolut komplett verständlich, dass man sich auch nur auf eine Sache konzentrieren kann. Hier von meiner Seite aus auch nochmal an alle Zuhörer, Shoutout an Stur, schaut euch die Seite gerne an. Ich verlinke sie in den Shownotes und könnt euch auch mal anschauen, wie die Pfannen so sind. Natürlich auch gerne bestellen. Ich bin begeistert von deiner Geschichte. Ich bin echt richtig geflasht davon. Ich wünsche dir wirklich nur all das Glück der Welt, dass es auch weiterhin so bleibt und du auch den Erfolg bekommst, den ihr auch verdient, ihr zwei. Also auch an deinen Kollegen. Das hast ja nicht nur du alleine gemacht, tatsächlich. Genau. Kannst auch liebe Grüße an deinen Kollegen sagen. Tom, ich sehe deine Bubble. du willst nur was sagen. Deinen Senf dazu zu geben. Okay,
bin auch beim Dankeschön, Philipp. Vielen, vielen Dank.
Dann ja, nochmal vielen Dank auch von meiner Seite.
Cool. An alle Zuhörer da draußen, liken, teilen, okay, liken geht nicht, aber gerne teilen, an allen weitersagen und ihr süßen Gutschein-Otter, ich wünsche euch auf jeden Fall eine gute Zeit. Das war wieder ein kleines Gimmick an unsere erste April-Folge. Danke fürs Zuhören und bleibt auf jeden Fall gesund. Macht's es gut. Ciao.
Ciao.
Ciao.